Ja, vor einigen Wochen habe ich auf den Predigtplan geschaut und manchmal ist es ja so, dass man einen Text vorgegeben bekommt. Dann muss man sich nicht überlegen, worüber man predigt. Schon, was man predigt, natürlich schon. Aber jetzt stand Thema frei und die Bibel ist ja doch ziemlich dick, auch wenn ich seine kleine Ausführung habe. Und ich habe das so bewegt in meinem Herzen, Herr, worüber soll ich denn predigen? Es gibt so viel, was mir am Herzen läge, aber was liegt denn dir am Herzen? Und dann war ich in einer Besprechung mit einigen Männern zusammen und der Älteste, der in dieser Runde saß, hat auch das Wort an die anderen gerichtet und hat einen Bibeltext zitiert, den ich bestens kenne. Und ich würde mal sagen, 95% von euch könnten den Satz jetzt zu Ende sprechen, wenn ich nur das erste Wort sage. Wollen wir mal den Test machen? Mal schauen, ob ihr auch so gut seid wie bei der Rita vorhin. Trachtet. Am Schluss wird es schon ein bisschen dünner. Aber dafür ist eine Predigt da, dass man den Rest auch nochmal vor Augen hat. Ganz genau, das war der Text, zu dem der Bruder sprach. Und er hat etwas angesprochen, während er dieses Wort zitiert hat, das mich sehr zum Nachdenken brachte. Und das habe ich jetzt getan, die letzten zwei Wochen. Und also nicht nur darüber nachgedacht natürlich. Und darüber will ich mit euch heute Morgen gemeinsam nachdenken. Dieser Satz steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 6, im Vers 33, also mitten in der Bergpredigt, die wahrscheinlich bedeutsamste oder bekannteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Man hat diese Bergpredigt auch schon die Regierungserklärung von Jesus Christus genannt. Und die ganze Predigt beschreibt das Reich Gottes, also wie und wo und über wen regiert dieser Herr, der uns hier seine Regierungserklärung gewissermaßen sagt. Wenn wir anfangen im Kapitel 5, die Bergpredigt erstreckt sich ja von Kapitel 5 bis Kapitel 7, da macht er zunächst einmal deutlich, welches Glück es ist, diesem Herrn zu gehören. Er sagt mehrfach, glücklich sind oder glückselig, manche übersetzen auch zu beglückwünschen sind. Und dann kommt eine Aussage und diese ersten Sätze, die sogenannten Seligpreisungen, die zeigen auch etwas von der Haltung derer, die in Gottes Reich leben. Wir lesen dann etwas über unsere Funktion als Christen in diesem Reich. Zum Beispiel Vers 13 und Vers 14 sagt er, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid das Licht der Welt. Also wir sind auch ein Teil dieses Reiches, nicht nur passive. Er lehrt uns dann, wie wir leben sollen in dieser Welt, indem er alttestamentliche Gebote aufgreift und sie mit seinen Gedanken erfüllt und viel tiefer geht als das, was die Menschen üblicherweise dachten, wie zum Beispiel im Vers 22. Ich sage euch, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, der verdient, vor Gericht gestellt zu werden. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Dummkopf, der verdient, vor den Hohen Rat gestellt zu werden, aber sagt, du Narr, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Das sind ja stramme Worte. Oder Vers 34, indem er sich bezieht auf den Satz, du sollst keinen falschen Eid schwören. Und dann sagt er, ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Und so beginnt Jesus zu erklären, wie das Wort Gottes letztlich zu verstehen ist. Dann geht er weiter und redet über das Vertrauen in diesen lebendigen Gott. In Kapitel 6, ab Vers 19, wo er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln hier auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Er lehrt uns dann auch, wie wir anderen Menschen gegenüber uns verhalten sollen. Kapitel 7 sagt er zum Beispiel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder im Vers 12, so wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt sie auch. Und letztlich sagt er auch, wer in dieses Reich Gottes hineinkommt. Er sagt im Kapitel 7, im Vers 13 zum Beispiel, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit. und breit, die zur Verdammnis führt, und es sind viele, die auf ihm hineingehen, aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und es sind wenige, die ihn finden. Und letztlich fordert er sogar auf, im Kapitel 7, Vers 24, zu schauen, worauf bauen wir unser Haus? Bauen wir unser Haus auf einem sandigen Untergrund, der also leicht verändert und weggeschwemmt werden kann? Oder bauen wir unser Haus, unser Lebenshaus auf dem Felsen, der eine Bezeichnung für Jesus selber ist? Und ich möchte dir einfach mal ganz persönlich am Anfang diese Frage stellen: Gehörst du zu diesem Reich? Man kann ja so schnell sagen, ich bin ein Christ. Aber wenn wir Christen sind, dann hören wir auch, was seine Regierungserklärung sagt, wie er das Reich Gottes beschreibt, was es bedeutet und wie man darin lebt und wie man hineinkommt. Und wie wichtig es ist, eine Entscheidung zu treffen, damit man zu diesem Reich auch gehört. Die Frage ist, ob unsere Lebenshaltung und die Zielsetzung unseres Herzens auch diesem Reich entspricht, in das Gott uns eingeladen hat. Das einmal so ein paar Bemerkungen zur gesamten Bergpredigt. Im Engeren, in der Mitte, steht dann das Kapitel 6, logischerweise zwischen Kapitel 5 und Kapitel 7. Und da redet er vor allen Dingen vom Vertrauen in diesen lebendigen Gott. Er sagt zum Beispiel in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 4, dass wir unser Almosen im Verborgenen geben sollen, und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Also wenn ich etwas tue für ihn, indem ich zum Beispiel anderen Menschen Anteil gebe an dem, was er mir anvertraut hat, dass Gott das sieht und dass ich darauf vertrauen soll. Ich werde das nicht umsonst tun. Oder im Vers 6 sagt er, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. So redet er davon und macht uns Mut, ihm zu vertrauen und zu wissen, er sorgt für uns. Er lehrt uns dann zu beten, das berühmteste aller christlichen Gebete, sicherlich das Vaterunser. Und in dem lehrt er uns ja unter anderem zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Ein Gebet, das unser Vertrauen in den lebendigen Gott ausdrückt, wo wir in all unserem Wohlstand vielleicht manchmal sogar die Frage stellen, muss ich das überhaupt beten? Natürlich müssen wir es beten, das ist ja klar. Und dann eben ab Kapitel 6, im Vers 19, redet er davon, wir sollen uns nicht Schätze sammeln auf der Erde. Das heißt, nicht unsere Sicherheit in dieser Welt suchen, sondern unseren Schatz im Himmel sammeln, der nicht vergeht mit dieser Welt und den uns niemand stehlen kann und den auch der Rost oder andere physikalischen Einwirkungen uns nicht nehmen können. Und er schließt diese Passage über das Vertrauen ab mit den Versen 25 bis 34, wo er sagt, und sorgt euch nicht. Und gibt dann im Vers 33 eben dieses Versprechen, dass wir vielleicht manchmal allzu schnell für uns in Anspruch nehmen, und dann wird euch alles andere obendrein gegeben werden. Gerade diese zweite Vershälfte, bei der es sonderbarerweise vorher ein bisschen dünn wurde, vielleicht wegen verschiedenen Übersetzungsvarianten, die ihr so im Kopf habt, wo es heißt, dann wird euch solches alles zufallen. Das wird vielleicht manchmal ein bisschen gar zu schnell zitiert. Sehr großartig, dass es solche Verheißungen gibt. Und dass man sie erleben darf, wenn man sich darauf einlässt. Aber dieses Vertrauen in den Gott, der uns geben wird, was wir brauchen, ist eingebettet auch in eine Forderung. Ist ja nur das Ende eines Satzes. Und der Satz beginnt eben mit den Worten, trachtet aber zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Das Vertrauen in Gott, also diese Aufforderung, ihm zu vertrauen, ist eingebettet in diese Forderung. Ein das Ziel Gottes zu verfolgen und seine Gerechtigkeit. Das will ich nachher versuchen, noch besser zu erklären. Und er fordert uns auch auf, unser Vertrauen praktisch zu machen, indem wir uns eben nicht sorgen und nicht Schätze auf Erden sammeln, um zu sagen, so die sichern mich jetzt ab für meine Zukunft. Er sagt sogar, wenn du vertraust, dann lebe ein klares und eindeutiges Leben, wie es zum Beispiel im Vers 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und deinem Besitz. Wir wollen mal diesen Vers so peu à peu uns anschauen. Das erste Wort in unserer deutschen Übersetzung jedenfalls heißt, trachtet zuerst. In der englischen Bibel heißt es, sucht zuerst. Das heißt so viel wie, konzentrier dich darauf. Wenn ich nach etwas trachte, wie zum Beispiel so ein Sportler, ja, der das Ziel hat, als Erster über die Ziellinie zu gehen oder ein Tor zu schießen bei einem Ballspiel, der konzentriert sich auf nichts anderes. Der ist darauf fokussiert, das heißt trachten. Etwas zu erlangen versuchen, etwas in meinen Besitz bringen wollen, etwas unbedingt haben zu wollen. Fritz Rienecker in einer seiner Auslegungen hat gesagt, trachten heißt, sich jetzt schon füllen zu lassen mit dem ganzen Reichtum dieses herrlichen, zukünftigen Reiches Gottes. Also all das, was wir im Himmel zu erwarten haben als Gotteskinder, mich davon heute schon erfüllen zu lassen. Und ich darf mich das immer wieder fragen, ich frage euch mit, worum dreht sich dein Herz, dein Trachten? Worauf ist dein Fokus des Lebens ausgerichtet? Was ist die Top-Priorität deines Herzens? Und dann auch des praktischen Lebens. Wisst ihr, heute Morgen kann man das ja schön sagen, ja, ich trachte nach dem Reich Gottes und morgen früh sieht die Welt ganz anders aus, dann sind vielleicht ganz andere Dinge, die unser Herz erfüllen. Und Jesus sagt nicht nur trachtet, sondern er setzt noch eins dazu und sagt, trachtet zuerst. Dieses Wort zuerst kann man einmal zeitlich verstehen, also erst kommt's Aufstehen und dann kommt's Frühstück zum Beispiel, das wäre eine zeitliche Abfolge. Oder eine qualitative, also was ist am allerwichtigsten, was steht ganz oben? Ich denke, in diesem Abschnitt hier geht es nicht um etwas Zeitliches, sondern eher um dieses Qualitative. Was ist das Wichtigste? Es ist nicht eines von vielen Zielen, sondern es ist das Bestimmende meines Herzens. Und Johann Albrecht Bengel, der bekannte Theologe aus Tübingen, der hat einmal gesagt, wer das zuerst sucht, wird bald nur dies eine suchen. Das hat mir gut gefallen. Wer das zuerst sucht, der den Geschmack aufgenommen hat von einem Stück Herrlichkeit Gottes heute schon, der wird bald nur dies eine sorgen. Das ordnet nämlich unser Leben. Ja, für unser Leben ist es ja wichtig, dass wir ein bisschen Ordnung reinkriegen, dass wir Prioritäten haben und ordnen. Was ist denn ganz, ganz, ganz wichtig? Wir haben ja so viele Möglichkeiten, wir haben vorhin gehört von Teenagern und Kindern, es geht uns Erwachsenen ja nicht besser, die so viele Möglichkeiten haben, so viele Alternativangebote. Es ist ein großes Problem unserer Zeit, dass man sich nicht mehr fokussieren kann, weil man dauernd beschossen wird mit allen möglichen tollen Ideen und was man verpassen würde, wenn man dieses Sonderangebot und diesen Urlaub und dieses Auto und was weiß ich immer nicht hat. Wenn Gott durch Jesus hier sagt, dass er uns Dinge obendrein geben will, dann geht es nicht zuerst um unsere beliebigen irdischen Wünsche. Er sagt nicht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird dir die Villa an der Côte d'Azur und die passende Yacht dazu gegeben werden, obendrein.
Ja, manche verstehen es vielleicht so. Es gibt auch theologische Richtungen, die sagen, Gott will, dass wir reich sind. Ich glaube auch, dass das stimmt. Gott will, dass wir reich sind. Und ich sage euch, ich bin einer der Superreichen. Aber nicht mit der Yacht und der Villa an der Côte d'Azur, sondern mit ganz anderen Werten, die bleiben. Nein, er gibt eine Verheißung jenen, die das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zum Ziel haben. Er sagt, die werden das erleben, dass ihnen gegeben wird, was sie benötigen. Und deswegen lasst uns ein bisschen nachdenken über diese beiden Begriffe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich meine, wenn ich das Ende vom Vers will, dann muss ich ja den Anfang verstanden haben. Das ist ja gewissermaßen die Bedingung. Wie ein Kind, das gut zuhört, wenn die Mama sagt, wenn du jetzt hilfst, den Tisch abzuwischen, dann bekommst du einen Schokoladepudding oder was auch immer. Da hört ein Kind gut zu, was die Bedingung ist, weil es will ja das Ergebnis. Ich auch. Das Reich Gottes, was heißt das? Es ist einmal die Königsherrschaft meines Gottes. Es ist ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, das man nicht auf Landkarten aufzeichnen kann, um das man auch nicht mit Bomben und Gewehren kämpft, sondern es ist ein Reich im Herzen von uns Menschen. Es ist ein geistliches Reich. Es ist ein Reich, in dem er regiert, wo er der König ist. Es ist das Reich des Vaters. Es ist das Reich der erhabenen Autorität unseres Gottes. Eines Gottes, dem wir uns aber auch anvertrauen dürfen. Er ist kein ferner Gott, der nur seine Befehle vom Himmel wirft, sondern er ist auch zugleich unser Vater, dem wir vertrauen dürfen. Beides gehört zusammen. Ja, die Ehrfurcht vor unserem Gott und das Vertrauen in unseren Gott. Beides gehört untrennbar zusammen. Es ist ein Reich, wie wir es im Vater unser beten, in dem sein Name geheiligt wird. Wo wir beten, dein Reich komme, das sehne ich mich danach, dass dein Reich sichtbar wird. Und dann, wo dein Wille geschieht, und zwar nicht irgendwo, sondern ich bin ja Teil dieses Reiches. Und deswegen, wenn ich zu diesem Reich meines Gottes gehöre, dann ist es mein herzliches Anliegen, nicht nur zu beten, sondern das zu leben. Dein Name werde heilig behandelt durch mich. Und dein Reich möge sich ausbreiten und dein Wille möge geschehen in meinem Leben. Das ist sein Reich. Und es ist auch ein Reich der Fürsorge. Er ist ein wunderbarer König. Es gibt Herrschende, die kümmert das Volk herzlich wenig, auch wenn sie immer davon sprechen. Wir wissen aber, wir haben einen Gott, der uns nicht nur regiert, sondern der uns auch versorgt. Wenn sein Reich und seine Gerechtigkeit so wichtig sind, dann braucht es für mich immer wieder neu, dass mein Fokus scharf gestellt wird. Heute die modernen Kameras, ich habe vom Fotografieren zwar wenig Ahnung, ich könnte mich jetzt sehr blamieren, aber die modernen Kameras, die stellen ja von selber alles ein. Früher musste man das noch richtig selber machen. Und so brauchen wir es. Und ich glaube, bei uns geht nichts einfach automatisch. Wir brauchen immer wieder die Begegnung mit Gott in seinem Wort, damit unser Herz ausgerichtet ist auf sein Reich, in dem er geheiligt wird und erwartet wird und sein Wille geschieht. Aber der Text geht weiter. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es hat mich richtig neugierig gemacht. Was bedeutet das? Ich mache es beim Bibellesen manchmal gerne. Ich stelle mich einfach dumm. Ich tue so, als hätte ich keine Ahnung, was das heißt und versuche, so gut ich kann, von null anzufangen nachzudenken, damit man nicht so schnell schon seine vorgefertigte Antwort hat. Und ich bin noch nicht fertig. Vielleicht wirst du mich nach dem Gottesdienst noch abfangen und sagen, Michael, da gibt es aber noch ganz viele Dinge, die hast du gar nicht erwähnt. Ja, okay, hier wollt ihr auch Mittagessen, aber vielleicht weiß ich auch nicht alles. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Da steht zunächst mal seine Gerechtigkeit. Die Ausleger haben ganz verschiedene Optionen angeboten und ich sage euch gleich, wie ich denke über diesen Text. Aber einer hat zum Beispiel daran gedacht, dass es ja eine Gerechtigkeit ist, die wir gar nicht selber erwirken können. Wir können mit all unseren Bemühungen, uns anzustrengen, niemals gerecht sein vor Gott, schon gar nicht seiner Gerechtigkeit entsprechen. Und das sei doch der Grund dafür, warum Jesus Christus Mensch geworden ist, der sich zur Sünde hat machen lassen, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Dass quasi er unsere Sünde auf sich nimmt und seine Heiligkeit und Gerechtigkeit rechnet er mir zu. Meine Sünde wurde ihm zugerechnet und er wurde dafür gerichtet. Und im Tausch dafür bekomme ich seine Gerechtigkeit, schaut Gott mich an durch Jesus. Ich glaube zwar, dass dieser Gedanke nicht Fokus dieses Textes ist, weil die Gerechtigkeit, die hier behandelt wird, war die Gerechtigkeit, die im Gegensatz stand auch zu dem Lebensstil der Pharisäer. Aber es ist sehr wichtig, wenn wir an Christen nachdenken, dass wir davon ausgehen, ich kann Gerechtigkeit Gottes mit all meinen Anstrengungen nicht bewirken. Ich kann es nie fertig kriegen, dass er irgendwann mit mir zufrieden ist und sagt, und jetzt hast du den Himmel verdient und jetzt mache ich dir die Tür auf. Nein, und darin steckt noch mehr. Seine Gerechtigkeit ist sein Leben. Das heißt, es ist seine Kraft in mir und seine Kraft durch mich, die mich befähigt, in seinem Reich zu leben und seine Gerechtigkeit zu bewirken. Das ist der eine Aspekt, die Gerechtigkeit, die Gott mir zurichtet. Trachte nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Darf ich dich das fragen? Ist das bei dir Wirklichkeit, wenn du mal gedanklich vor dem Thron Gottes stehen würdest und Gott würde dich fragen, aufgrund von was soll ich dich in meinen Himmel lassen? Dann ist wichtig, nicht, dass du die richtigen Worte wählst, aber dass dein Blick auf den Richtigen gerichtet ist, dass du ihm sagen kannst, ich weiß, dass dein Sohn meine Schuld getragen hat und ich weiß, dass ich in ihm gerecht gemacht bin, dass ich in ihm angenommen bin. Das ist meine Grundlage. Und liebe Freunde, das ist zugleich meine Kraftquelle, weil Gott uns nicht nur Schuld vergibt, sondern weil er uns auch befähigt zu einem neuen Leben aus ihm. Ein zweiter Gedanke, der uns kommen kann, wenn wir das lesen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann denken wir auch an sein künftiges Reich. Jesus hat uns ja gelehrt, im Vater unser zu beten, dein Reich komme. Das heißt, es ist noch nicht da. Ich sehne mich danach, dass dein Reich sichtbar wird auf dieser Welt. Petrus, der bei der Rede ja auch gut zugehört hat, hat in seinem zweiten Brief dann später Folgendes geschrieben. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wenn Jesus hier sagt, wir sollen nach seiner Gerechtigkeit, seinem Reich, das ein Reich der Gerechtigkeit ist, trachten, dann ist es einmal ein zukünftiges Reich. Bei all der Ungerechtigkeit, die passiert auf dieser Welt, ob im politischen oder im sozialen oder in unserem zwischenmenschlichen Miteinander, mit all der Sünde und Herausforderung Gottes, da habe ich diese ganz große Sehnsucht, Herr, wenn dein Reich nur heute schon käme. Ich sprach neulich mit einem Bruder und wir redeten über Israel und all das, was da passiert und noch kommen muss aufgrund der Schrift. Und dann weiß man manchmal gar nicht, was soll man beten, Herr, bewahre jetzt dein Volk Israel, dass die Bomben sie nicht treffen, oder muss ich mich doch damit auseinandersetzen, es wird viel, viel, viel schlimmer kommen. Und er hatte eine gute Lösung. Er sah, wir können nur beten, Herr, komme bald. Dass unser Blick weder auf Israel noch auf seine Feinde gerichtet, sondern auf unseren Herrn. Ja, wenn wir beten, wenn Jesus uns sagt, trachte zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann ist es sein künftiges Reich, die Sehnsucht, dass sein Reich, das im Himmel vollkommen gelebt wird, wo alles ihm zur Ehre dient, dass das Wirklichkeit wird auf dieser Welt. Und es bedeutet auch, dass wir auf dieses Reich zuleben und uns, wie Jesus es in der Bergpredigt sagt, Schätze sammeln, die für dieses Reich von Bedeutung sind. Wir suchen Frucht, die für das Reich Gottes bleibt. Denn wisst ihr, diese Erde, bevor Gott sein künftiges Reich aufrichten wird, muss diese Erde vergehen. Und alles, was auf ihr ist, es wird sich auflösen ins Nichts. So wie die Welt aus dem Nichts gemacht wurde, so wird sie ins Nichts aufgelöst. Und damit alles, was auf dieser Erde war, es sei denn, wie es jemand gesagt hat, wir können in den Himmel nichts mitnehmen, aber wir können viel vorausschicken. Das finde ich einen guten Gedanken. Wir können viel vorausschicken. Und das dürfen wir heute durch unseren Lebensstil, dass wir sagen, Herr, was mich bei allem, was auch dieses Irdische betrifft, und wir leben ja als Menschen auf der Welt, wir müssen kochen, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Autos reparieren oder reparieren lassen und wir haben so viel zu tun, was vergänglich ist. Das gehört einfach zum Irdischen dazu, das ist ja nicht zu vermeiden. Aber wo ist mein Herz? Dein Reich, deine Gerechtigkeit, das große Ziel seines Reiches und seiner Gerechtigkeit ist ein großes Fest, für das jede irdische Hochzeit, wenn auch ein sehr schwaches, doch immerhin ein kleines Beispiel ist, nämlich die Hochzeit unseres Herrn, die Hochzeit des Lammes, seine ewige Anbetung, die Beziehung der Liebe, die er schenkt, die Sammlung seiner Braut auf dieser Erde, die Hingabe der Gläubigen an ihn, dass das zur Erfüllung, zur Perfektion kommen könnte. Wenn dein Reich nur da wäre, wenn das unsere Sehnsucht ist, dann haben wir den Herzschlag unseres Gottes. Und in unserer sicheren, hier in Deutschland, ich rede mal nur von Deutschland 2024, in unserer sicheren und wohlhabenden Welt, ohne Einschränkung für unseren Glauben, so ist es noch immer, besteht die große Gefahr, dass unser Herz mehr von den Dingen dieser Welt gefangen und bestimmt und geprägt wird, als es uns manchmal bewusst ist, dass wir mehr die Dinge dieser Welt suchen als die Schätze im Himmel. Wo ist mein Herz? Paulus hat mal gesagt, ich achte mein Leben für nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, der mir anbefohlen ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also einmal dieses in der Gerechtigkeit Jesu leben, die er mir schenkt durch den Glauben. Und es bedeutet zum Zweiten, eine Sehnsucht zu haben auf sein künftiges Reich. Und jetzt gibt es noch einen dritten Aspekt und der wird ein bisschen unterschlagen, habe ich manchmal den Eindruck. Und das ist ein Leben in Gottes Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit im Neuen Testament ist manchmal auch ein Synonym, also ein sinngleicher Begriff für Heiligkeit. Gerechtigkeit, ein Leben, das dem Willen Gottes entspricht. Wenn Paulus gesagt hat, dass wir durch Christus gerecht gemacht sind, dann ist das die eine Seite, aber er redet auch davon, dass jetzt unser Leben, unser Alltagsleben diese Gerechtigkeit Gottes zeigen soll. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mal mitlesen im Römerbrief, der ganz viel schreibt von dieser Erlösung in Christus, von dieser Glaubensgerechtigkeit. Aber der Begriff Gerechtigkeit wird durch Paulus auch noch ganz anders verwendet. Zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 13, wo er viel von der Erlösung schreibt. Römer 6 ist ein ganz zentrales Kapitel für unser Evangelium. Aber das sagt er auch im Vers 13, auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Hier geht es also nicht um eine Glaubenshaltung, ich bin in Christus gerecht gemacht, sondern hier wird unser Lebensstil angesprochen, unsere Lebensentscheidungen, die wir treffen. Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und Vers 18, befreit von der Sünde seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Wenn Jesus also davon spricht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann beschreibt das auch einen Lebensstil der Heiligkeit. Einen Lebensstil, der sich nach dem Willen Gottes ausstreckt für mein ganz alltägliches Leben. Das sieht man auch, wenn man durchs Matthäus-Evangelium geht. Da wird der Begriff Gerechtigkeit des Öfteren erwähnt, zuallererst von Josef, dem Mann von Maria. Da heißt es nämlich, er war ein gerechter Mann. Das heißt, er führte sein Leben nach dem Willen Gottes. Bevor wir jetzt in die Schlusskurve kommen zu dieser wunderbaren Verheißung, es wird euch solches alles obendrein gegeben werden, eine Zwischenzusammenfassung: Trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, heißt also einmal die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben zugerechnet wird, weil Jesus unsere Schuld trug. Es bedeutet zweitens die Sehnsucht nach dem ewigen Reich Gottes und dass mich das heute schon prägt und meine Lebensentscheidungen dominiert, dass das im Vordergrund bleibt, bei allem Vergänglichen, womit wir beschäftigt sein müssen, dass wir erfasst sind von dem bleibenden Reich Gottes. Und drittens, dass unser Leben geprägt ist von der Gerechtigkeit, das heißt einem Lebensstil, der Gott Ehre und Freude macht. Bevor wir zu der zweiten Vershälfte kommen, muss ich noch etwas sagen, was mich manchmal etwas nachdenklich und traurig macht. Jesus sagt mal, dass im Reich Gottes auch viele Unechte sind. Wenn wir einige der Gleichnisse anschauen, wie das vierfache Ackerfeld zum Beispiel oder dem falschen Weizen, dem Unkraut unter dem Weizen. Ja, da waren auf dieser Welt, und man könnte manchmal auch sagen in der Gemeinde, Menschen, die sind in der Gemeinde. Vielleicht auch Sonntag für Sonntag her, und du denkst, ich habe ja meine Pflicht erfüllt, aber weißt du, im Reich Gottes gibt es auch viele Unechte. Der Unterschied wird immer erkannt an diesem Dreiklang des Verständnisses von Gerechtigkeit. Bin ich in der Gerechtigkeit von Christus geborgen? Ist das meine einzige Hoffnung und ist meine Selbstgerechtigkeit in Trümmer geschlagen, sodass ich Christus alleine vertraue? Und zweitens, ist mein Herz ausgerichtet auf die ewigen Werte, die bleiben, dass ich mich sehne nach ihm und im Himmel? Und drittens, dass mein Leben heute sich danach jagt, wie es mal der Hebräerbrief sagt, dass wir ein Leben führen, das ihn heiligt. Ich möchte dir diese Frage stellen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit ist eigentlich nichts anderes als die Beschreibung eines Menschen, der sich bekehrt hat. Und die Frage ist, ob du nur ein Bekenntnis hast mit den Worten oder ob du wiedergeboren bist. Bekehrung geht nicht billiger als Matthäus 6,33. Es ist eine radikale Veränderung unseres Lebens. Hier wird Jesus der Herr. Bist du vielleicht ein Mensch, der noch auf der Türschwelle gewissermaßen steht von diesem Reich Gottes? Ich war neulich in einem Haus, da wollte ich, ich glaube, es war das Badezimmer, betreten. Und da ist das Licht immer reingegangen, da war kein Schalter. Wenn man reingegangen ist, dann wurde es hell. Ist immer ein bisschen spannend, weil man nicht weiß, in einem fremden Haus, wie ist das hier? Und manche, die stehen gewissermaßen auf der Türschwelle. Die kommen schon in dieses Haus rein, aber in der Beziehung zu Gott sind sie wie auf der Türschwelle, diese Hingabe an Christus, dieses Eintreten in sein Reich, das mich verlassen auf seine Gerechtigkeit, dieses mich fokussieren auf die Ewigkeit und diese Sehnsucht, dass mein Leben Christus widerspiegelt, das bleibt noch außen vor. Hast du diesen Schritt im Glauben getan, dass Jesus dein Leben ganz gehört? Ein Leben im Vertrauen, ein Leben in der Furcht Gottes. Vielleicht wunderst du dich, dass du dich Christ nennst, aber dein Christsein ist so leer. Du bist nicht erfüllt von Christus. Diese Freude an ihm prägt dein Herz nicht, vielleicht auch nicht mehr. Und vielleicht ist da auch eine Veränderung unseres Herzens immer wieder neu nötig. Wo ist mein Herz? Martin Lloyd-Jones hat gesagt zu diesem Text, Jesus sagt seinen Zuhörern nicht, wie sie sich zu Christen machen können, sondern wie sie sich zu benehmen haben, weil sie Christen sind. So, Christsein hat eine konkrete Auswirkung. Und solltest du jetzt auf die zweite Vershälfte von Vers 33 schon lange sehnsüchtig warten, weil du so viele Wünsche hast, ich will dich nicht wunschlos glücklich machen, kann ich dich nicht, aber ich will diesen Wunsch wenigstens erfüllen, wir wollen uns das nur anschauen. Noch einmal dieser Satz in seiner gesamten Konstruktion: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und so oder dann wird euch alles andere obendrein gegeben werden. Manche denken, oh, das sind ja Bedingungen, die da gestellt werden. Das klingt aber sehr gesetzlich. Meine Frau und ich waren die letzten Tage ein bisschen unterwegs und wir haben an einer Stelle den Weg gesucht. Und haben einen Ortskundigen gefragt. Wir haben gesagt, wir wollen da und dahin. Und wie kommen wir dahin? Und er hat gesagt, sie müssen da vor an den Kreisverkehr und dann links und immer geradeaus, immer geradeaus. Jetzt hätte ich sagen können, das ist ja blöd, ich will schon, das ist ein Ziel, aber die Straße will ich nicht fahren. Die andere gefällt mir besser. Ich meine, das würde dem ja sagen, Michael, tickt es bei dir noch richtig? Wenn du zu dem Ziel willst, dann musst du schon die Straße in diese Richtung nehmen. Es geht nun mal nicht anders. Das Ziel ist nun mal da. Und diese Straße, die führt, dann aber auch garantiert zu dem Ziel. Oder kommst nach Hause und hast schmutzige Hände, so klebrig. Und ich sag dir, guck mal, hier ist Wasser und da habe ich Reinigungsmittel. Musst einfach gründlich die Hände waschen. Und man sagt, oh, das ist mir zu anstrengend. Geht das nicht ohne? Da sage ich, nein. Es wird nicht von selber sauber. Das eine führt zum anderen. Und du würdest ja auch nicht sagen, das ist aber blöde, dass ich da Wasser brauche und Seife. Nein, du wärst dankbar dafür, also ich bin es jedenfalls, dass ich meine Hände wieder sauber kriege. Ich würde nie sagen, es ist eine schwere Bürde, dass ich da Wasser und Seife verwenden muss. Es gehört einfach zusammen. Und genau so einfach möchte ich das mal sagen, ist Matthäus 6, Vers 33. Es gehört einfach zusammen. Dass meine Herzenswünsche erfüllt werden, geht auf einem Weg, genau wie wir dieses geografische Ziel auf der einen Straße finden konnten. Und das ist mein Leben, diesem Reich und seiner Gerechtigkeit zu weihen. Ein Leben zu führen mit diesem Vater, ein Leben zu führen zu seiner Ehre. Ein Leben zu führen, das sein Reich ersehnt. Ein Leben zu führen, das seinen Willen als das größte Vorrecht betrachtet. Weil es ein Vater ist, der mich einlädt, ihm nachzufolgen. Und dann habe ich mich wieder dumm gestellt und die zweite Vershälfte nochmal gelesen, heißt, da wird euch alles andere obendrein gegeben werden oder außerdem noch zufallen. Und dann habe ich gedacht, ja Herr, was fällt mir denn dann zu? Was kriege ich dafür? Ich meine, haben die Jünger ja auch mal gefragt. Herr, wir sind hier nachgefolgt, haben alles verlassen. Und was wird uns dafür? Und Jesus hat nicht gesagt, 5000 Taler oder eine Position mit Glamour in meinem Reich. Und ich habe dann einfach die Bergpredigt nochmal gelesen. Und ich will euch nur 4, 5 Dinge nur erwähnen, dass ihr darüber heute Nachmittag vielleicht mal nachdenkt. So, das ist es, was mir der Herr obendrein gibt. Und überdies hinaus noch meine tägliche Versorgung. Mein Essen, mein Trinken, meine Kleidung, meine Wohnung. Und da gehe ich zurück in Matthäus 5, Vers 3, Anfang der Bergpredigt. Glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wow, das heißt, wenn ich diesem Herrn und seinem Reich und seiner Gerechtigkeit diene, dann gehört mir der Himmel. Ich darf die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Dort werde ich sein. Vers 4. Glückselig die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Nachfolge Jesu heißt nicht, dass er uns vor allem Leid verschont. Das hat er nie versprochen. Aber er hat gesagt, sie sollen getröstet werden, weil ihr Blick auf ganz anderes gerichtet wird. Sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und da kommt eine ganz andere Qualität von Trost in unser Leben, als die Menschen uns manchmal geben wollen. Oder Vers 6, selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Meine Seele wird erfüllt, wird gesättigt. Oder Vers 7, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wie gut zu wissen, ich habe einen Gott, der barmherzig mit mir ist, auch mit meinem Versagen. Vers 8, und sie werden Gott schauen. Nun, das ist der große Moment, auf den ich sehnsüchtig warte, ihn zu sehen. Und ich freue mich über jeden Moment, wo er manchmal so den Vorhang so ein bisschen auf die Seite schiebt und ich ihn in seinem Wort sehen darf. Ihn schaut. Was ist das für ein Trost? Ihm in die Augen zu sehen, wer er ist, ihn zu erkennen in seinem Wort, etwas zu ergreifen von ihm. Er redet im Vers 9 von der Gotteskindschaft. Wir werden Gottes Kinder heißen. Später wird der Johannes schreiben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Exousia, die Macht, Gottes Kinder zu sein. Das ist ein Titel mit Macht vor meinem Gott. Und Vers 12, dass er uns reichen, ewigen Lohn geben wird. So, das ist, was Gott schenkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So, das bekommen wir alles, weil wir in diesem Reich leben. Und jetzt sagt Jesus, als er redet über die Bedürfnisse des täglichen Lebens, Kapitel 6, Abvers 25, und schaut, wenn ihr in diesem Reich lebt und seiner Gerechtigkeit, dann will ich euch das, also was du für den täglichen Bedarf brauchst, noch obendrein geben. Das ist das Plus, das ist die Zugabe, das ist das Add-on, wie man heute sagt. So, da kriegst du noch was dazu. Manchmal kauft man ja was und dann heißt es, und jetzt kriegen sie gratis noch was dazu. Da freut sich jeder. Gratis ist immer gut. Und jetzt zu wissen, er hat mich beschenkt mit all diesen geistlichen Gaben. Und er sagt, und obendrein noch die Versorgung des alltäglichen Lebens. Nur nebenbei, Geschwister, auf Zulagen hat man kein dauerhaftes Anrecht. Musst du mal Tarifrechtler fragen, die sind da schlau, wie sie Arbeitsverträge ausformulieren, damit du dich nicht zu lange freust. Er hat uns nicht versprochen, dass wir immer ewig leben. Er hat uns nicht versprochen, dass wir immer die tollsten Häuser und die schönsten Kleider haben. Das hat er uns nicht versprochen. Aber was uns zukommt, weil wir zu seinem Reich gehören, das wird uns nicht genommen werden. Matthäus 6,33, diese wunderbare Verheißung, vollzieht sich durch unseren Eintritt in sein Reich. So sicher, wie Dorothee und ich tatsächlich zu dem Ziel gekommen sind, das wir hatten und wo uns der freundliche Mensch den Weg gewiesen hat, so sicher werden wir auch immer wieder neu erleben, dass er uns mehr als reich macht, weil wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und diese Hingabe ist auch ein Schritt des Vertrauens. Herr, ich gebe mich dir hin. Manchmal ist es ja wie so ein riskanter Schritt, denn manchmal bedeutet sich zu bekehren, auch viel hinter sich zu lassen. Mancher musste viel aufgeben, um Jesus gehorsam nachfolgen zu können. Diesem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu dienen, ist auch ein Schritt des Vertrauens. Lasst uns noch einmal einen kleinen Moment der Stille haben vor Gott, wie wir es oft tun am Ende der Predigt, und dass du Gott vielleicht die Fragen noch stellst oder deine Schuld bekennst oder ihm vielleicht sagen musst: Jesus, ich muss verstehen, anscheinend gehöre ich noch gar nicht zu deinem Reich. Ich habe mir das nur eingebildet. Dann rede mit jemandem, der dir helfen kann, diese Unklarheit zu überwinden. Oder was immer du Gott zu sagen hast. Nutze diese kurze Zeit der Stille. Niemand soll bitte laut beten, und ich schließe dann ab.